Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Servus, Papa.
Servus, grüßchen.
Grüß dich, hallo.
Schön, immer noch so München.
Zu sehen. Wir sind immer noch in München.
Die Stimme ist immer noch belegt.
Die Stimme ist immer noch belegt, es regnet nach wie vor. Und aber die Sonne scheint in diesem Raum.
Und in unseren Herzen.
Und in unseren Herzen, so. Was ein harmonischer Einstieg. Jetzt schon mal eine kleine Entschuldigung an Rebecca, die wollte, dass wir uns mehr an diesem Podcast streiten. Das kommt bestimmt noch, wir werden Themen finden.
Rebecca wird unser Running.
Aber an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße.
Ja, Shoutout.
Shoutout an Rebecca.
Ja, wir wollen heute über Lernen und Lehren reden.
Genau.
Was meinen wir damit? Was?
Ja, also ich glaube, ein Thema, das uns wirklich am allermeisten verbindet, ist dieser Wunsch, die Sehnsucht nach lebenslangem Lernen, wofür wir, glaube ich, beide einfach aufstehen jeden Morgen, dass wir das Gefühl haben, wir können was Neues lernen, wir können was Neues mitnehmen, neue Menschen kennenlernen. Und ich glaube, dass das ein total sinnstiftender Prozess im Leben ist. Ja, einfach nach vorne zu schauen, zu wissen, man hat nie ausgelernt, man kann immer noch mehr über sich lernen, über die Gesellschaft lernen. Und dass der Prozess des Lernens, wie wir lernen, ist so unfassbar unterschiedlich. Da du ja jetzt schon doch eine deutlich längere Historie hast, in der du deinen Prozess des lebenslangen Lernens durchläufst und du ja auch am Ende mit einem Doktortitel aus einer akademischen Karriere gegangen bist, die du am Anfang noch gar nicht wirklich verfolgt hattest, können wir vielleicht damit mal anfangen, wie du in den Prozess des Lernens gekommen bist und wie du auch deine Leidenschaft entwickelt hast.
Ich finde, wir teilen da mal beide Seiten. Mich interessiert das auch nochmal, weil wir beide als Kinder schon unfassbar neugierig waren. Wir machen es mal hin und her. Also, du hast als kleines Kind, wusstest du mit irgendwie 2,5 schon, welche Tiere fressen. Du hast im Kindergarten die anderen Kinder erschreckt, weil du quasi genau aufgezählt hast, wie die Nahrungskette ist. Und wir haben uns immer gefragt, woher weiß er das? Und du hast einfach die Bilder im Zoo, weil du so gerne im Zoo warst, hast du auswendig gelernt. Ne? Da steht ja immer drauf, wer frisst was. So. Und dann kann ich noch erinnern, waren wir auf Sylt irgendwie im Urlaub und dann bist du in so einem Supermarkt, da warst du wirklich 2,5, bist du zielstrebig irgendwo auf so ein Regal zugerannt, wo es so ein paar Bücher gab und gab es so ein Tierbuch und Papa kaufen. So. Dann habe ich das Buch gekauft und du konntest innerhalb kürzester Zeit, weil du immer, ich musste mal drauf zeigen aufs Tier oder du hast drauf gezeigt, ich muss sagen, wie es heißt. Mhm. Du konntest innerhalb kürzester, waren 180 Tiere drin, konntest du, wenn ich den Tiernamen gesagt hast du drauf gezeigt. Wenn ich drauf gezeigt habe, hast du den Tiernamen gesagt. Also du konntest sofort auswählen. Also irre. Und wir haben gedacht, Mensch, das ist aber ein plitsches Kerlchen. To make a long story short, Schule war dann überhaupt nicht dein Konzept.
Nee.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und du bist dann übers Studium zu einem wirklichen Learner geworden.
Ja, absolut.
Bei mir ist das ähnlich. Ich glaube, ich war als Kind auch neugierig, kann solche Beispiele, damit kann ich nicht glänzen. Ich war in der Schule pflegeleichter als du. Ich habe aber meine Möglichkeiten auch überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich habe ein 3-0er Abi, ich habe nie eine 5 im Zeugnis gehabt, also nie schlechter als 5 Punkte, aber 3-0 Abi. Und habe dann im Studium, also ich habe dann noch Bundeswehr gemacht, habe dann im Studium auch wirklich gelernt, wie geil es ist, lernen zu dürfen. Und das verbindet uns. Das sind die verbindenden Stories. Und wir haben beide im Clifton Strength in den Top 5 Learner oder Wissbegier auf Deutsch. Das sind die vergleichbaren Dinge. Und wenn du jetzt mich konkret fragst, wie hat sich das so in den 40 Jahren nach der Schule entwickelt. Dann, wie gesagt, also Bundeswehr war so der erste Punkt in der Sanitäterausbildung. Ich wollte unbedingt auf die Gorch Fock, also habe ich gesagt, ich muss Bester sein, Jahrgangsbester. Hat dann geklappt, bin Jahrgangsbester geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich gut lernen kann, dass mir Lernen auch Spaß macht. Habe ich wirklich da mitbekommen.
Weil du einen Antrieb hattest.
Weil ich Antrieb hatte. Hat dann mit der Gorch Fock nicht geklappt, weil der Typ, der da drauf war, dann sich von Wehrpflicht auf Zeitsoldat verändert hatte und ich konnte da nicht hin, aber es war egal. Und im Studium, hatte erst gedacht, ich will Medizin machen, hat dann aber gemerkt, es passt überhaupt nicht zu mir. Im BWL-Studium habe ich wirklich richtig Gas gegeben und Freude am Lernen entwickelt. Und das hat sich mein ganzes Leben lang erhalten und hat jetzt so, ich sag mal, im Herbst meiner Karriere, seit ich so die 50 überschritten habe, ich werde dieses Jahr 60, hat sich das nochmal dramatisch erhöht. Und ich lerne sehr, sehr gut über Bücher. Ich lese unfassbar viel. Ich schnapp sehr viel auf aus allen möglichen Medien und tauche dann tiefer. Bin aber nicht so jemand, der jetzt eher so über Videos lernt, was ja die junge Generation viel macht. Und ich lerne sehr, sehr viel aus Gesprächen. Und dass der Podcast jetzt für mich so ein Medium geworden ist, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es eine Quelle für mich ist für Inspiration und für Lernen. So.
Genau. Ja, ich glaube, da hast du wirklich auch gelernt, zuzuhören. Ne? Also ich meine, das war ja,
meine Kernkompetenz.
Ne? Was nicht deine Kernkompetenz war, da du ja auch sehr schnell abgelenkt bist von Handy, dem Reh am Straßenrand, der Surfer im Meer. Das ist dir, glaube ich, wirklich sehr hilft, dich auf ein Gespräch zu konzentrieren, auf eine Person einzulassen.
Ja.
Deswegen finde ich dieses Medium auch so spannend. Ich persönlich höre ausschließlich Geschichtspodcasts. Wenn ich jetzt rein meiner Leidenschaft gefolgt wäre, dann wäre ich, glaube ich, auch in der Wirtschaftsgeschichte oder in der Wissenschaft geblieben. Ja, aber tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich diesen Prozess des Lernens in der Schule nie mitbekommen habe, weil man sich dann doch gut durchmogeln kann.
Aber lass uns mal da wirklich tiefer reingehen, weil du hast mich da jetzt neulich mal geschockt, als du gesagt hast, dass du irgendwie in der Oberstufe mehr als die Hälfte der Stunden geschwänzt hast.
Ja.
Bitte Lehrer, die zufällig zuhören, das nicht weitergeben ans Ministerium.
Nee.
Du hast die Schulen oft gewechselt, du hast Stress mit Lehrern gehabt. Erzähl mal, was aus deiner Sicht, wir haben noch nie so richtig drüber geredet, was stand dir da im Weg? Was fandst du scheiße?
Ich glaube, dass das Problem war auf der einen Seite der Zwang, dass man sich mit Themen auseinandersetzen musste, die vorgegeben waren und man nicht seinem eigenen Interesse oder seiner Leidenschaft folgen konnte. Da sind natürlich jetzt zum Beispiel die skandinavischen Länder deutlich weiter als wir, dass da auch interessenbasiert gelehrt wird und sich die Schüler und Schülerinnen nach einem gewissen Zeitpunkt dann auch einfach den Themen widmen dürfen, die sie selbst interessieren. Und was wiederum auch spannend ist, weil ich das Gefühl habe, dass der Zwang mich extrem limitiert hat, weil ich im Nachhinein, nachdem ich fertig mit der Schule war, meine Frau macht sich da immer drüber lustig, dass ich kein Allgemeinwissen oder kein Schulwissen habe, weil ich einfach nie in der Schule war, auch für sehr viele Themen interessiere.
Wo fällt das auf? Bei welchen Themen fällt dir das auf?
Also Physik, Chemie, Biologie.
Also Zitronensäurezyklus.
Ist alles Blank. Mitochondrien, das ist alles so weit weg und Julia weiß alles.
Also die weiß eigentlich da.
Die war ein kompletter Bio-Nerd und kennt da alle Themen und kann mich da immer noch ganz gut abholen, wenn ich dann auch irgendwelche lustigen Fachbegriffe in den Raum werfe und sie schon von Weitem riecht, dass ich keine Ahnung habe, was das Wort eigentlich bedeutet, weil ich eben selten in der Schule war, ist das immer ganz lustig.
Ich würde dann gerne nochmal tiefer bohren. Hast du diese Darreichungsform, vorne steht ein Lehrer und redet die ganze Zeit und ab und zu muss man sich melden. Hast du die auch nicht gemocht?
Das fand ich im Studium dann schon wieder gut.
Bleib mal bei der Schule.
Genau, und das Problem war, ich hatte, glaube ich, nie verstanden, warum jetzt ausgerechnet die Lehrer da stehen und mir das unterrichten sollen. Ich habe nie wirklich verstanden, was ist der Grund, warum die da stehen. Das ist mir im Studium leichter gefallen, wenn ich wusste, okay, die haben das ihr Leben lang studiert, die haben das beruflich bis zu so einem Level geschafft, dass die jetzt hier stehen dürfen und mir das beibringen dürfen.
Das war eine andere Autorität
und ich habe die Leute, glaube ich, mehr respektiert. Klar ist man jetzt in der Pubertät sowieso nicht wirklich offen, Autoritäten anzuerkennen. Bei mir war das besonders extrem. Aber ich glaube, das hat geholfen. Und weil natürlich auch oft die Leidenschaft gefehlt hat. Also ich merke, wenn Menschen Sachen vermitteln, die sie mit Leidenschaft vermitteln, dass ich 10-mal besser aufpasse, das 10-mal besser verarbeiten kann und es für mich sich richtig anfühlt.
Hast du solche Erlebnisse in der Schule gehabt? Kannst du Lehrer nennen?
Ja. Mein Politiklehrer, mein PGW-Lehrer, Herr Albruscheid, Shoutout an der Stelle, hat eben auch an der Uni gelehrt, war wirklich, also wir sind sehr oft aneinander geraten, sowohl von unserer politischen Ideologie als auch von den verschiedensten Themen, aber unfassbar smarter Typ, der sein Fach und seine Themen gelebt hat. Und mit dem ich deswegen immer sehr, sehr gute Diskussionen hatte, immer vorbereitet war, immer, weil ich habe halt nebenbei dann Zeit und Spiegel und so gelesen. Das hat mir geholfen, um mich durch die meisten Klausuren und Themen durchzumogeln, weil mein Allgemeinwissen dann eben dann doch ganz gut war, was so neben den Schulthemen passierte. Aber weil ich den eben so respektiert habe, weil ich wusste, der lebt mit Leidenschaft sein Fach, habe ich mich da angestrengt, habe da meine Hausaufgaben gemacht, was ich sonst nie gemacht habe, sogar mal für eine Klausur gelernt. Das war für mich so der Unterschied. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Und das war eben, glaube ich, der Punkt, wo man dann im Studium gemerkt hat, dass eigentlich alle, die da ihre Fächer unterrichten, so viel Leidenschaft dahinter hatten, dass das so der Unterschied war.
Genau. Ich komme jetzt gerade auf einen Punkt, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, dass du doch vielleicht nochmal Spaß am Lernen, also ich hatte irgendwie gedacht, okay, Oskar muss mal was Praktisches machen, weil die Schule ist einfach so scheiße, das ist überhaupt nicht sein Ding.
Er war sehr froh, als ich den Hauptschulabschluss geschafft habe und ich eventuell in eine Lehre gekommen wäre, das weiß ich noch. Ja, haben
wir gefeiert. Und was wir dann aber auch gefeiert haben, ist dein Highschool-Aufenthalt in Montana, weil du da dann wirklich selber dich gemeldet hast, gesagt, hey, guck mal, ich habe eine gute Note geschrieben. Das hast du vorher nie gemacht. Das war dir scheißegal, ob du gute Noten hattest, bist nie mit irgendwas nach Hause gekommen, hast gesagt, guck mal, wie schön. Und das war da häufiger der Fall. Du hast da auch frustige Erlebnisse gehabt. Also zum Beispiel, ich erinnere, dass du erzählt hast, da Religionsunterricht war irgendwie schaurig. Hast gesagt, ich krieg bestimmt eine 5, weil ich überhaupt nicht glaube, was die da erzählen. Hast aber eine gute Note gekriegt, weil die irgendwie deine eigene, na, also dieses Thema freie Meinungsbildung haben die dann doch ernst genommen, auch wenn sie so quasi erzählt haben, das Einzige, was richtig ist, ist Christentum und der Rest ist alles nur vom Teufel. Ne? So.
Im Geschichtsraum, also jedes Fach hatte dann einen Raum an dieser christlichen Highschool, dass die gesamte Erdgeschichte konntest du an der Wand entlang tapeziert einmal ablesen. Also es fing an mit Adam und Eva vor 5000 Jahren, ging dann ins Byzantinum, Römisches Reich. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo noch Dinos waren. Ich glaube, die waren verboten. Biologie war auch das Fach des Teufels.
Wir reden über Montana.
Manhattan, Montana. 500 Einwohner, aber 600 Kirchen. War auf jeden Fall wild. War sehr, sehr spannend. Ich weiß noch, wie wir uns dann die Haare bekommen haben während der Wahl, weil ich meinte, Trump wird das Ding sowas von nach Hause holen, weil ich weiß, wie diese Leute ticken. Und das ist halt...
Da warst du aber schon lange wieder zu Hause.
Da war ich schon lange wieder zu Hause, habe aber noch in der Filterbubble bei Facebook gesehen, wie... Ja, fundamentalistisch die Leute ja sowieso schon waren, aber dann nochmal aufgepeitscht wurden durch diesen...
Wie sich auch deine damalige Gastfamilie quasi da in diese Bubble begeben hat, ne?
Die waren ja auch schon NRA-Member und alles, also das holt jetzt alles zu weit her, aber es ist trotzdem schon, dass ich es geschafft habe. In diesem Kontext war Lernen so mein Anker, weil ich dachte, okay, wenn ich hier in der Schule gut aufgestellt bin, gut argumentieren kann und auch mit deren Argumenten argumentieren kann, dann muss ich mich nicht verraten. Also ich weiß noch, dass das ein großes Thema zum Beispiel war, Homosexualität als Sünde und meine Gastmutter da dann immer wieder auf die Bibel zurückgekommen ist und ich einfach die Bibel gelesen habe und gesagt habe, nee, also so steht es hier auch nicht. Also das kannst du natürlich so auslegen, es war falsch. Und dadurch, dass natürlich ich in Hamburg da einen ganz anderen Zugang zu dem Thema hatte und auch im Freundeskreis schon zum Glück sehr gut aufgeklärt war, konnte ich dann wenigstens in die Diskussion gehen. Ich glaube nicht, dass ich langfristig was verändert habe, aber es hat sich für mich richtig angefühlt und nicht so machtlos.
Also du bist ja eigentlich wiedergekommen, so mit auch einem ganz guten Zeugnis und da hatte ich so das Gefühl, das könnte der Durchbruch sein. Der hat aber doch nicht ganz geklappt. Ne? Du hast ja dann nochmal die Schule gewechselt und du hast dann erstaunlicherweise ein Abitur von 2,1 gemacht, wo wir uns alle die Augen gerieben haben, weil du konntest ganz gut deine Lehre auch so lesen und
schauen, ob sie lieber irgendwie über ihre Katzen sprechen wollen oder dann über die nächste Matheformel.
Ja.
Das hat ganz gut funktioniert, das stimmt, aber das Hamburger Abitur ist, glaube ich, auch einfach im nationalen Kontext jetzt nicht so furchtbar anspruchsvoll, wenn ich hier meine Jungs in Bayern anschaue, die zum Teil noch samstags in der Schule waren, da habe ich es dann doch auch relativ leicht gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch so mit Durchmogeln geschafft hätte. Aber ja, ich bin im ersten Semester dann an der Uni, also nach 5 Schulwechseln und sehr viel hin und her, dachte ich, gut, ich kann mich mein Leben lang durchlabern. Und im ersten Semester bin ich so dermaßen auf die Schnauze gefallen und durch 4 oder 5 von 6 Klausuren durchgefallen, weil ich es wieder mit dem Ansatz probiert hatte, ach komm, mein Mitbewohner Samuel genau den gleichen Ansatz hat und auch komplett durch die Schule gerutscht ist. Ja, und dann sind wir zusammen mit dem Karren gegen die Wand gefahren und haben gemerkt, oh fuck, man muss wirklich lernen.
Das Gute war ja in eurem Studium, dass ihr einen vierjährigen Bachelor hattet und das erste Jahr ja so ein bisschen Studium Generale war. Wir reden hier über die Zeppelin-Uni, ne?
Ja, ganz das, tolle. Auf jeden Fall. Das war eine unfassbar gute und wichtige Erfahrung. Und das ist ja das Spannende. Am Ende war das eigentlich auch ein verschulter Prozess, weil es waren natürlich irgendwie 12 Fächer, die gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, von eben juristischen Fächern über Kommunikations- und Kulturwissenschaften bis BWL, VWL, was total im Nachhinein total schön war, weil man sich natürlich auch mit ganz vielen Leuten ganz anders unterhalten kann, wenn man das mal ein bisschen durchgemacht hat, wenn man die ersten Rechtsklausuren geschrieben hat, weiß man, was die Freunde, die 10 Jahre die Staatsexamen durchhacken, da so täglich in der Bib abrocken. Aber am Ende war es eigentlich sehr ähnlich wie dieser verschulte Prozess, aber es hatte einen Anspruch. Man hatte eben das Gefühl, dass die Dozenten und Dozentinnen ihre Themen wirklich leben. Und selbst wenn man dann mal irgendwie sauer war, weil es zu anspruchsvoll war, zu stressig war, wusste man am Ende des Tages doch, dass es einem was gebracht hat, sich da reinzugraben und auch mal über sich selbst hinauszuwachsen. Ich glaube, das sind so die Momente im Studium, das ist sicherlich in der Lehre ein sehr ähnlicher Prozess, wenn man an so eine Wand kommt und denkt, man kommt da nicht rüber. Bei mir war das in Psychologie so, weil ich eben nie in der Schule war, war für mich Statistik, also wenn man sich die Matrix vorstellt, die Zahlen, die darunter laufen, so sah es in meinem Gehirn aus, wenn ich dann über Zahlen nachgedacht hatte. Fand aber eben Psychologie als Fach so spannend und auch die Professorin, die es unterrichtet hat, hatte ich großen Respekt vor, weil sie eben auch unfassbar gute Studien geschrieben hat. Und um diese Studien zu verstehen, musste man ein statistisches Verständnis haben. Und ich habe mich wochenlang eingesperrt. Also ich bin nur mit dem Hund ab und zu rausgegangen und ansonsten habe ich nichts gemacht. Ich habe niemanden gesehen, weil ich das verstehen wollte. Weil ich diesen Prozess dahinter verstehen wollte, warum die ihre Studie so aufgebaut hat und dann eben auch einen Vortrag darüber halten sollte. Und das war das erste Mal, dass ich einfach gebissen habe und gesagt habe, okay, ich will das jetzt lernen. Ich habe nicht gesagt, ach komm, ich kann mich da schon durchlabern. Hätte ich bestimmt auch gemacht. Aber das Thema wirklich zu verstehen, hat mir einen ganz anderen Zugang zum Thema der Psychologie gegeben. Jetzt mein kleiner Cousin, der ist jetzt auch studiert. Ich habe einen ganz anderen Respekt davor,
was der da macht
und wie viel statistisches Wissen er sich da aneignet. Meine Cousine ja auch, studieren beide Psychologie zum Glück. Im besten Fall machen sie es klinisch und wir haben mehr Psychologen in Zukunft im Land. Mhm. Genau, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des Ganzen.
Es ist jetzt ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben, aber das ist mein Fehler. Aber ich fand es super spannend. Ich würde jetzt gerne mal einmal an einen Punkt gehen, nämlich die Art und Weise, wie wir lernen. Du hast es auch so gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich will mal mit einer lustigen Geschichte einsteigen und danach dann noch so ein bisschen die Konzepte dahinter benennen.
Ja.
Wir hatten eine Situation, es war, glaube ich, der 23. Dezember 2015. Dein jüngerer Bruder war damals wahrscheinlich irgendwie 15, 16 vielleicht, Moritz. Und Cesar, deine Mutter, meine Frau, sagte irgendwie zu Moritz, Moritz, wasch mal den Salat. Mhm. Damals warst du schon so ganz vorsichtig am Thema Kochen dran, Moritz noch nicht. Heute seid ihr beide richtig geile Köche. Und Moritz sagte, ja, alles klar. Und ich dachte schon so, oh, ob er das hinkriegt und so. Und dann abends, top gewaschener Salat. Also bei Mami, bitte, falls sie es hört, nicht böse nehmen, aber da hängt manchmal Sand dran. Bei Moritz kein nix. Und ich saß da so und dachte, wow, Moritz, cool gemacht. Und am nächsten Morgen kommt Mami voll aufgeregt an, haut mir ihr iPad hin und sagt, das kann nicht wahr sein. Guck dir das an, Startseite YouTube, Film, wie wäscht man Salat. Da müssen die heute ein YouTube-Video gucken, um Salat zu waschen. Und ich dachte so, ja, aber ist doch geil. Die wissen, die haben einen anderen Weg. So, und ich habe dann
Moritz relativ lernt extrem gut über Videos.
Ja. Und ich habe dann einen Artikel von Peter Drucker, Leadership Management Papst, gelesen, der genau darüber geschrieben hat, wie wir eigentlich lernen. Und es gibt völlig unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die müssen es tun, ausprobieren, um zu lernen. Andere gucken Videos. Es gibt Leute, die gut über Podcasts lernen, über Lesen. Es gibt Menschen, und da habe ich zum Beispiel meinem ehemaligen Partner André Kemper wahnsinnig Unrecht getan. Der hat mich immer aufgeregt, wenn wir ein Briefing bekommen haben für irgendwie einen großen Pitch in der Agentur. Dann hat er 3 Stunden lang sich eingeschlossen, aber nicht alleine, sondern mit dem ganzen Team, und hat 3 Stunden lang geredet über die Aufgabe.
Ich lerne leider auch
so. Es gibt Leute, die müssen über
aussprechen
und das vor Zeugen, um lernen zu können.
Ja,
das so. Und also André, falls du es hörst, ich schäme mich, dass ich das damals verflucht habe, ist ein Weg. Ne? Und er hat dann ein Beispiel erklärt, wie die Administration im Weißen Haus bei einem Präsidentenwechsel fast kollabiert wäre, weil der eine Präsident eben ein extremer Aktenfresser war, total gelesen hat, gelesen und der Nächste eben gar nicht. Mit dem muss man reden, der musste das erklärt kriegen. Und das muss, finde ich, Bildung heute leisten, dass man auf diese völlig unterschiedlichen Lernstile von auch schon jungen Menschen eingeht und nicht alle durch ein Nadelöhr pressen will. Genau, das war so der Punkt, den ich da noch gerne machen wollte.
Genau. Ja, finde ich wichtig. Also eben auch da sich nicht zu schämen, nur weil man anders lernt oder weil man es anders von zu Hause gelernt hat, sei nicht so viel am Handy. Wenn ihr gut über YouTube-Videos lernt, wenn ihr gut über Podcasts lernt, jeder hat seinen Prozess und da sollte man auch seiner inneren Stimme folgen. Es gibt nicht den einen Weg, der einen da ans Ziel bringt. Für mich zum Beispiel, ich bin mittlerweile, was jetzt so KI angeht, dass ich mir ChatGPT auch immer als Coach nehme und halt, wenn ich verschiedene Themen irgendwie im Kopf durchgehe, auch jetzt hier für einen Podcast, das Ganze halt diskutiere, weil ich sehr gerne eben über Sprache mich selbst in die Aufgabe bringe. Und wenn jetzt wir mit Text-to-Voice, mit Whisper von ChatGPT arbeiten oder ich arbeite, bin ich 10-mal effektiver, weil ich meine Gedanken so schnell auf Papier bringen kann und so schnell Feedback dafür bekomme. Das kann sich jetzt befremdlich anhören für Leute, die vielleicht noch nicht so tief im Thema drin sind, aber für mich persönlich ist es ein Game-Changer. Ich habe heute Morgen von meinem Freund Patrick Leier auf LinkedIn einen sehr guten Post gesehen, der genauso lernt, der genauso arbeitet und der sagt, das hat sein Leben verändert.
Ja, weil du kannst, das Schöne ist ja, wenn du nicht einfach sagst, sag mir was über das und das Thema, sondern sagst, pass auf, ich bin beim Thema sowieso, habe ich das und das Know-how schon, ich kenne das, meine These ist die und die und
genau.
Die. Ich interessiere mich aber auch noch für die Gedanken von dem und der und das. Gib mir doch mal daraus irgendwie, also es ist super.
Absolut. Also
find ich super spannend.
Das Thema Lehren ist nun in unserer Überschrift, wir haben es jetzt nicht großartig versprochen, ich glaube, da kann man noch mal ein eigenes Thema zu machen, aber dadurch, dass wir beide doch der Wissenschaft sehr verbunden sind, du ja damals während deines Doktors auch in der Lehre warst, ich auch Dozent bin an der Uni, das vielleicht auch noch mal so als kleiner Punkt, vielleicht für Menschen wie uns, die gerne lernen und dieses lebenslange Lernen so verinnerlicht haben. Ich finde, man lernt am besten, wenn man Leuten auch was beibringt. Das ist bei dir im Seminar, im Podcast, glaube ich, ja sehr ähnlich. Ja. Wir brauchen gute Dozenten, gute Dozentinnen. Wir brauchen auch jüngere Menschen aus der Praxis, die Dinge spannend vermitteln und nicht nur, also wir brauchen alles, aber auch nicht nur Menschen, die mit Overhead-Projektoren 18-Jährigen BWL, wie es vor 100 Jahren waren, erklären wollen. Da möchte ich jetzt natürlich nicht in die Vorurteile rutschen, aber es braucht eine Mischung. Also
ich finde, wir sind gut in der Zeit, lass uns ruhig über das Thema aus der Lehrerperspektive, der beibringenden Perspektive auch nochmal aufs Thema Lernen gucken. Und ich habe bei uns ja in unserem Buch On the Way to New Work, habe ich das Kapitel Bildung geschrieben. Ich habe auch ein bisschen beim Kapitel Lernen mitgeschrieben. Und beim Thema Bildung ist mir zwei Sachen sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, die würde ich gerne nochmal erzählen. Das eine ist das Konzept Flipped Classroom von zwei Chemielehrern aus den USA. Die haben irgendwie, als YouTube kam, haben die gesagt, das ist doch irgendwie scheiße, man muss doch irgendwie mal diese ganzen neuen Medien, das war eigentlich PowerPoint und YouTube, haben die entdeckt. Und haben gesagt, warum halten wir unsere Chemiestunden eigentlich oft, also 200 Mal in unserem Leben? Warum machen wir die nicht einmal richtig, richtig geil, jede Stunde, filmen die gut, aufbereitet mit geilen Charts und so weiter? Und wir geben den Kids die Videos und die gucken die zu Hause an in ihrem Tempo auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, weil sie schnell gelangweilt sind oder langsam, können zurückspulen. Und wenn ihr in die Schule kommt, dann arbeiten wir zusammen. Also das Konzept eben zu sagen, Schule ist der Ort, wo gemeinsam, wo die Aktivität,
wo experimentiert wird.
Der Input, also das klassische Bild ist Inputvermittlung in der Schule und Aktivität, daran arbeiten alleine zu Hause Hausaufgaben. Und die drehen es um. Input ist individuell und Aktivität, darauf arbeiten, ist in der Schule. Ein geniales Konzept, ganz viele Preise gewonnen. Und stell dir vor, wir hätten Flipped Classroom gehabt während Corona, dann wäre das alles sehr viel schneller gegangen. Das finde ich einen spannenden Ansatz.
Auch da in den skandinavischen Ländern, also bei uns an der Kopenhagen Business School, war das auch schon zum Teil die Norm vor Corona. Deswegen war der Übergang so extrem smooth, weil ich ja während Covid meinen Master beendet habe und das im Übergang sozusagen stattfand. Wir hatten vorher schon Videoseminare, die so unfassbar gut produziert waren, die eben auch dann in kurzen Snippets, also eigentlich wie YouTube, ist eben nicht 1,5 Stunden Blog, jetzt ballert euch das rein, sondern halt 10 Minuten zu dem Thema, 10 Minuten zu dem Thema, schaut euch das mal an, lest euch das hier durch, wenn ihr Lust habt, und dann treffen wir uns am Ende, weil das eben auch sehr beschäftigte Menschen aus der Wirtschaft waren, die am Ende dann aber sich die 2 Tage Zeit genommen haben, um mit uns da in Workshop-Formaten und auch mit Präsentationen am Ende unsere Ideen durchzugehen. Ich habe ja Entrepreneurship studiert, das waren eben auch Entrepreneurinnen aus der Praxis, zum Teil aus Amerika eingeflogen, was dann aber wirklich sich total cool angefühlt hat, weil es rund war. Sowohl dann für die Prüfungsleistung zum Lernen, als auch für meinen individuellen Workflow, weil ich halt eben damals als Barmanager gearbeitet habe, habe nachts gearbeitet von 10 bis 6 Uhr morgens und dann sowieso oft, wenn ich morgens um 10 die erste oder 8 die erste Vorlesung hatte, vorher noch mit dem Hund gehen musste, nicht wirklich aufnahmefähig war, was für viele andere Leute auch eine Realität ist, dass Gastro eine Möglichkeit ist, um im Studium eben genug Geld zu verdienen, dass das auch sehr, sehr inklusiv sein kann. So.
Deswegen, ja, sensationell. Die begründen das auch so toll. Die haben so, beschreiben so 3 Schülertypen. Einmal, die nennen sie, glaube ich, Enrique. Das ist so jemand, der nicht so richtig gut mitkommt und für den das mal alles zu schnell ist. Dann haben sie eine junge, ich habe da den Namen vergessen, die ist eine Volleyballerin, ist im Highschool-Team, die muss ganz oft auf Reisen sein, um zu den anderen Spielorten, du hast es ja selber im Football mitgemacht, zu fahren, und die vermisst ganz viel Unterricht. Ne? Die hat auf einmal die Chance, das über Video zu gucken. Und die dritte ist eine, die sehr gut manipuliert und die Lehrer ein bisschen so verarscht und sagt, es gibt so unterschiedliche Typen und wir holen einfach viel mehr Typen ab, wenn wir das Lernen verändern. Ich würde noch ein zweites Beispiel kommen, dann kommen wir auch langsam auf die Zielgerade. Das ist das Thema Neuseeland. Da ist eben dieses Thema phänomenbasiertes Lernen ganz, ganz anders. Ne? Also wir haben da sind da auf ein Buch gestoßen, und die Autorin ist eine Deutsche, die heißt Verena Friederike Hasel, die hat das Buch geschrieben, wie hieß das nochmal? Das ist so ein geil. Der tanzende Direktor heißt das Buch. Der tanzende Direktor, und die erzählt so bezaubernd, wie Schule in Neuseeland funktioniert. Allein das Thema, wie die ein Bildungsideal aufgeschrieben haben, also ein Bildungsleitbild, das ist ein ko-kreativer Prozess gewesen, wo insgesamt 50.000 Neuseeländer im Netz mitgemacht haben. Und da stehen dann so Sachen drin wie, am Ende unserer Schulzeit sollen unsere Kinder einen Muskel entwickelt haben für Selbstreflexion, sie sollen ihren Sinn im Leben erkannt haben und sich gut selbst führen und managen können. Ich meine, hallo?
Ja.
Da muss ich 50 drüber werden, um mir klar zu werden, dass das vielleicht im Leben Sinn macht.
Absolut. Ja, und man muss das Thema neu denken.
Ja, und das phänomenbasierte Lernen hat sie auch so gut erklärt an einem Beispiel, dass du zum Beispiel sagst, du nimmst das Thema Krieg durch. So. Da gibt es eine Geschichtskomponente, da gibt es Technikkomponente, da gibt es Psychologiekomponente, da gibt es sowas, dann schreiben die Feldpostbriefe, also du kannst quasi sogar Literatur, Poesie, was weiß ich, da reinbringen. Und du kriegst natürlich einen völlig anderen Effekt, wenn du 3 Wochen so ein Thema, so ein Phänomen durchnimmst und von verschiedenen Aspekten beleuchtest. Also von daher,
absolut.
Lernen und so Lernen.
Holistisches Verständnis von Themen, ja. Was ja eigentlich erst im Studium stattfindet, ja. Oder man im Studium lernt, unfassbar wertvoll, das schon so früh mitzugeben, dass man so Themen einfach viel, viel besser durchschaut und begreift. Vielleicht noch ein Thema zum Thema Lehre, falls Leute aus der Wissenschaft uns hören oder auch externe Dozenten, Dozentinnen. Eins meiner größten Learnings war, dass man die Leute, die eben gerade zum größten Teil unterrichtet werden, meine Generation ja immer noch, Gen Z und jetzt auch die nachfolgenden Generationen, oft deutlich komplexer und heterogener sind, als man sich das vorstellen kann überhaupt. Also was zum Beispiel bei uns sehr, sehr viel im Berufsfeld gesagt wurde, während ich so meine Seminare vorbereitet habe, da war gerade das große Thema Web3, Blockchain. Und dann war die Aussage, ja, also alle in dem Alter haben eigentlich schon NFTs und sammeln das, weil die sind im digitalen Raum groß geworden. Ich persönlich als großer World of Warcraft-Fan in meiner Jugend habe komplett das Thema verstanden, dachte, ja, ich habe ja auch damals in meinem eigenen Metaverse sozusagen gelebt, wie geil. Habe mich da komplett reingedacht, selbst wenn ich jetzt nicht mehr die Zeit habe, viel Computer zu spielen. Aber dachte, okay, klar, ergibt total Sinn. Aber dann das Ganze mit den Studierenden durchzunehmen, das, was sie am meisten fasziniert und interessiert hat, wo die meisten Klausuren drüber geschrieben wurden, die besten Präsentationen gehalten wurden, Und auch am Ende die meisten Visionen, die mich sehr, sehr glücklich gestimmt haben, von den Studentinnen aufgezeigt wurden, war so das Thema New Work.
Oh, wow.
Weil das sie total beschäftigt und das ein Riesenthema für sie ist. Wie wollen sie in Zukunft arbeiten? Das vielleicht auch ein Ventil ist, um diese riesen Zukunftsangst, basierend auf den ganzen Permakrisen, die gerade irgendwie einen beschäftigen, eine Möglichkeit gibt, eine positivere Zukunft zu sehen und eben nicht alle in die digitale Welt verschwinden wollen und in irgendwelchen Metaversen leben wollen. Das ist auch ein relevantes Thema. Aber ich glaube, wir müssen uns von diesen Annahmen loslösen, zuhören und dann auch Lehre so gestalten. Und
ja, cool.
Das vielleicht nochmal als kleines Takeaway, was ich gelernt habe.
Ein wunderschöner Schlusssport von dir. Vielen Dank dafür.
Merci vielmals. Ja, wir wollen uns in den nächsten Folgen mit Themen wie Beziehung, Karriere und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ihr habt gemerkt, heute der Podcast war ein bisschen persönlicher. Falls das nicht so euer Ding ist, sind wir da vollkommen offen für. Wir sind natürlich auch Vater und Sohn.
Wir freuen uns über Feedback und wir wollen lernen.
Wir wollen lernen, das ist, was uns zusammenbringt. Aber wie gesagt, wir sind natürlich da auch jetzt 30 Jahre fast verbunden und sprechen eben sehr offen über Themen, wenn das befremdlich ist, wenn ihr euch andere Themen wünscht, sachlicher, wissenschaftlicher. Dann hört einen anderen Podcast. Ja, wir sind fein mit allem. Ja. Hoffen, dass ihr trotzdem was mitnehmen konntet und wünschen euch eine schöne Woche.
Freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört und wenn ihr uns mal so 5 Sterne geben wollt. Gerne, freuen wir uns drüber. Kommentare auch auf den Plattformen. Danke. Für euch machen wir es, aber auch für uns.